Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Dann erstmal herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Audiocasts zu CC2TV. Dies ist die Folge 698 und draußen regnet's. Ja, beim letzten Mal haben viele vergeblich gewartet. Ich hatte zwar angedroht, dass möglicherweise im vergangenen Monat die Folge ausfallen muss. Hab gehofft bis zuletzt, dass es doch noch klappt, aber hat nicht geklappt. Das war einfach nicht mehr möglich zeitlich. Jetzt bin ich wieder da. Gesundheitsmäßig wird es wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder Ausfälle geben. Das hat sich jetzt herausgestellt. Es sind noch mehrere Reparatureingriffe bei mir notwendig. Mal sehen, was ich vermeiden kann und umgekehrt, was sich eventuell noch lohnt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, so viel dazu. Dann der Sommer war mies, finanziell gesehen. Ja, es waren zwei Spender dabei, die wirklich die Sache hochgehalten haben bei uns. Aber das ist klar, im Sommer geht's immer runter, da braucht man das Geld natürlich für Urlaub und andere Sachen. Kann ich alles verstehen, kann ich alles nachvollziehen. Bei Google, die wollen sich jetzt noch reicher rechnen als bisher schon. Die YouTube-Einnahmen sind auf 10% von vor 4 Jahren eingebrochen. Und es ist die Frage, ob es noch Sinn macht. Aber da wir im Grunde jeden Euro brauchen, kann ich auch noch nicht auf die YouTube-Einnahmen verzichten. Wir werden sehen, wie es mit YouTube weitergeht. So. Das war der Vorspruch und wollen wir mal anfangen mit den Themen. Das erste Thema hatten wir schon oft, aber es gibt immer wieder zum Glück etwas Neues. Es gibt eine aus meiner Sicht revolutionäre Entwicklung bei Feststoffelektrolytbatterien, die eine extreme Schnellladung möglich machen wird. Forscher von der Stanford University und von Toyota Research haben eine Feststoffbatterie vorgestellt, die innerhalb von 10 Minuten auf 80% geladen werden kann. Von welchem Ladezustand aus haben sie nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es um 20% etwa sein wird. Diese Innovation, die könnte unsere E-Mobilität grundlegend verändern. Und natürlich auch die Reichweitenangst von den Besitzern von E-Autos deutlich reduzieren. Denn wenn ich innerhalb von 10 Minuten laden kann, ist das etwa in der Größenordnung, in der zeitlichen Größenordnung, wie auch tanken. Die Weiterentwicklung der Festkörperbatterie, die galt lange Zeit als zentraler Baustein für die elektrische Zukunft unserer Fahrzeuge. Aber gewisse technische Hürden verhinderten bislang einen großflächigen Einsatz. Ein Team um Dr. Yi Kui von der Stanford University und Dr. Akira Yoshina von Toyota Research Institute präsentierte vor 2 Wochen einen Lithium-Ionen-Akku mit Feststoffelektrolyt, der nicht nur eine deutlich höhere Energiedichte aufweist, sondern auch blitzschnell geladen werden kann. Die Forscher nutzen zur Entwicklung keramische Elektrolyte, die den Fluss der Lithium-Ionen stabilisieren und thermische Probleme bei hoher Ladeleistung vermeiden. Ein Hauptproblem klassischer Feststoffbatterien ist das Wachstum dendritischer Strukturen, die die Zelle im Laufe vieler Ladezyklen zerstören können. Das Team hat eine spezielle Nanoarchitektur entwickelt, in den Grenzflächen. Das Team entwickelte eine spezielle Nanotechnikarchitektur in den Grenzflächen, die dieses Wachstum zuverlässig verhindert. Die ersten Praxistests konnten eine Zelle bei Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten sicher und ohne Kapazitätsverlust auf 80% aufladen. Nach ca. 1500 Ladezyklen zeigten sich bei diesem Typ der Batterie keine signifikanten Leistungsverluste. Dies ist ein entscheidender Fortschritt gegenüber bisherigen Prototypen. Dr. Kui betont, dass die neue Zellenchemie nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Netzspeicherung von Strom aus regenerativen Quellen von Bedeutung sein kann. Die Materialkosten sind wettbewerbsfähig, heißt also nur gering über denen der derzeitigen Batterien. Und die Produktionstechnologie basiert auf bestehenden Verfahren, sodass eine schnelle Kommerzialisierung scheinbar keine Probleme bereiten wird. Toyota hat bereits angekündigt, erste Produktionstests im nächsten Jahr, also im Jahr 2026, zu starten, wobei die Ergebnisse unabhängig durch das National Renewable Energy Laboratory aus den USA validiert werden. Die globale Automobilindustrie beobachtet gespannt, ob sich diese Technologie als neuer Standard der Batterietechnik durchsetzen wird. Jetzt kommen wir zu einer wahr gewordenen Science Fiction. Ich kann mich erinnern, es gab mal irgendwann einen Film, in dem Menschen oder mit einem kleinen U-Boot durch die Blutgefäße des menschlichen Körpers navigiert sind. Das scheint jetzt Realität geworden zu sein. Ein KI-gesteuerter Mikroroboter entfernt Tumorgewebe millimetergenau. Ein Team an der ETH Zürich und der University of Cambridge hat einen schwimmenden Mikroroboter entwickelt, der von künstlicher Intelligenz präzise durch Blutgefäße zum Tumor geführt wird. Die Erfindung eröffnet also jetzt ganz neue Möglichkeiten der minimalinvasiven Krebschirurgie. Der Einsatz winziger, autonom agierender Roboter in der Humanmedizin war lange Vision. Professor Bradley Nelson von der ETH Zürich und Professor Pietro Valdastri von der University of Cambridge zeigten nun im Labor ihr magnetbetriebenen Mikroroboter, der sich eigenständig durch das menschliche Blutgefäß bewegen kann. Heißt nicht, dass er selbst alles macht und steuert und denkt. Er wird von außen durch Magnetfelder bewegt und gesteuert. Und die KI, die sitzt auch außen in einem Technologiekasten, möchte ich mal sagen, wo diese ganzen Navigationsalgorithmen drin sind. Überwacht wird es natürlich kontinuierlich durch Ultraschall und andere Methoden. Die Aufgabe des Mikroroboters ist es, pathologische Veränderungen, konkret Tumorgewebe, präzise zu identifizieren und vor Ort gezielt zu entfernen, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu schädigen. Die Entwicklung stützt sich auf eine Kombination aus fortgeschrittener Bilderkennung und Maschinenlernmodellen, die im laufenden Eingriff Ultraschall, wie ich sagte, und MRT-Daten auswerten. Das heißt also, während des Eingriffes werden MRT oder wird mit MRT-Daten überwacht, ob das alles so richtig ist, was da passiert. Der Roboter besteht aus bioverträglichen Polymer und einem integrierten Magnetmodul, das durch diese externen Magnetfelder ausgerichtet wird. Das KI-System lernt aus vergangenen Eingriffen und verbessert die Navigation in jedem Versuch signifikant. In Tierversuchen entfernte der Roboter erfolgreich Tumorzellen in der Leber, ohne größere Komplikationen. Die Erfolgsrate lag nach nur 10 Testläufen bei für mich beeindruckenden 95%. Die Forscher kooperieren mit dem Universitätsklinikum Heidelberg, wo im Herbst diesen Jahres 2025 erste Tests am Menschen geplant sind. Ziel ist es, die Eingriffe mit möglichst wenig Trauma und kürzeren Heilungszeiten durchzuführen. Die Methode könnte besonders bei schwer zugänglichen Tumoren wie Hirn- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs zu einem Durchbruch führen. Tja, Science Fiction wird langsam wahr. Jetzt kommen wir mal zum reinen Computern. Ja, rein, heute vielleicht noch nicht rein. Es geht um Quantencomputer. IBM hat gemeinsam mit der Forschungsinitiative C3.AI und der University Princeton einen Quantencomputer entwickelt, und präsentiert der erstmals eine komplexe Echtwelt-Klimasimulation schneller als konventionelle Supercomputer lösen konnte. Das ist ein absoluter Meilenstein für das Quantencomputing. Quantencomputer sind das Versprechen der Zukunft, wenn es um hohe Rechenleistung für komplexe Szenarien geht. Unter der Leitung von Dr. J. Gambetta von IBM Quantum und in Zusammenarbeit mit dem C3AI Digital Transformation Institute sowie Forschern der Princeton Universität wurde ein Algorithmus entwickelt, der auf einem 127 Qubit Quantencomputer arbeitet. Das Team zeigte, dass dieser Quantenrechner in der Lage ist, nichtlineare Differentialgleichungen für Ozeanströmungen und atmosphärische Wechselwirkungen wesentlich schneller zu lösen als klassische Supercomputer. Das Verfahren basiert auf einer hybriden Architektur. Während vorberechnete globale Modelle mit klassischen Rechnern erstellt werden, übernimmt der Quantencomputer die Lösung hochkomplexer Teilprobleme durch Quantensuperposition und Quantenverschränkung. Die Energieersparnis ist auch interessant. Sie liegt laut Berechnungen von Dr. Karen Wilcox von der Princeton Universität bei bis zu 70%. Die Rechenzeit wurde im Projekt von mehreren Tagen auf wenige Stunden reduziert. IBM nimmt damit eine führende Rolle bei der praktischen Anwendung von Quantencomputern im Umweltschutz ein. Viele Regierungen prüfen derzeit, ob mittelfristig Planungen für Flutprävention und Energieinfrastruktur direkt in Echtzeit mit Quantenhardware unterstützt werden können. So langsam kommen die Quantencomputer also in unserer Realität an und wir können praktische Anwendungen mit Hilfe dieser neuen Computertechnologie lösen und erfolgreich bearbeiten. Wieder mal ein Medizinthema jetzt. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Biochemie und der Massachusetts General Hospital Boston haben einen Wirkstoff namens Adaromimib entwickelt. Ich glaube, ich buchstabiere mal, falls jemand danach suchen will. Ader, wie die Ader, und dann O-M-E-M-I-B. Adaromimib, der in klassischen Studien den Gedächtnisverlust bei Alzheimer-Betroffenen deutlich verzögern konnte. Die Neurodegeneration bei Alzheimer zu verlangsamen ist ein Dauerziel in allen Forschungsbereichen. Professor Dr. Christian Haas vom Max-Planck-Institut für Biochemie und Professor Daniel Lee von der Harvard Medical School führten eine internationale Studie an, in der das neue Molekül Adaromimib zu Einsatz kam. Es hemmt selektiv die Aggregation von Beta-Amyloid und scheint zugleich Entzündungsreaktionen im Gehirn zu reduzieren. Im Rahmen einer randomisierten Doppelblindstudie mit 620 Teilnehmern zeigte sich nach 12 Monaten ein um 41% verlangsamter Gedächtnisabbau gegenüber der Placebo-Gruppe, gemessen mit etablierten neuropsychologischen Tests. Das Team nutzte dabei bildgebende Verfahren des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen zur genauen Verlaufskontrolle. Die Nebenwirkungen waren gering und lagen im Bereich milder Kopfschmerzen. Sie hoffen, dass in einer Phase 3-Studie mit 3000 Probanden aus Europa und den USA nun einen Zulassungsantrag vorbereiten zu können. Laut Professor Haas wäre dies der größte Fortschritt in der Alzheimer-Therapie seit Jahrzehnten. Ein europäisches Konsortium um das Joint European Torus, JET, J-E-T, in Großbritannien meldet einen Durchbruch. Erstmals gelang es, mit einem Tokamak-Fusionsreaktor mehr als 12 Stunden kontinuierlich mehr Energie zu erzeugen als zuzuführen. Bisher war es ja so, die Energie, die man benötigt hat, um das Plasma in einem Magnetfeld einzuschließen, die war immer größer als die Energie, die man erzeugen konnte. Scheint sich jetzt hier umzukehren. Fusionsenergie gilt ja als der heilige Gral der Stromerzeugung. Sie verspricht enorme Energiemengen, ganz ohne klimaschädliche Nebenprodukte. Nach vielen Jahrzehnten der Grundlagenforschung konnte das JET-Team zusammen mit Forschern von Eurofusion und dem französischen CEA, also CEA, jetzt zeigen, dass der Tokamak-Reaktor technisch in der Lage ist, in einem stabilen Plasmabetrieb Netto-Energiegewinne über viele Stunden zu leisten. Ermöglicht wurde dies durch neue Präzisionsmagnete sowie eine innovative Kantensteuerung des Plasmas. Im Experiment wurde Deuterium-Tritium-Plasma gezündet, wobei die Steuerung 12 Stunden lang stabile Fusionsbedingungen ermöglichte. 42 Megawatt Leistung wurden im Mittel erzeugt. Der Netto-Energiegewinn betrug hier 13%. Dr. Tony Donet von Eurofusion betont, dass dies ein wichtiger Meilenstein sei, um die Konstruktion des geplanten Demonstrationskraftwerkes DEMO zu beschleunigen. Die Forschungen finden übrigens in enger Kooperation mit internationalen Partnern wie dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik statt. Die Hoffnung ist nun groß, dass in den nächsten 10 Jahren ein erstes netzfähiges Fusionskraftwerk gebaut werden könnte. Und das wäre dann tatsächlich die Sensation und ein großer Durchbruch für unseren energiehungrigen Planeten. Tja, auch so ein Dauerbrenner bei uns hier ist die Solarzelle. Da gibt es auch etwas Neues zu berichten, und zwar Forschende am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE, und der EPF aus Lausanne haben transparent schaltbare Fassaden-Solarzellen aus Perovskit vorgestellt, die zugleich Tageslicht ins Gehäuse lässt und dabei Strom erzeugt, wie eine normale Scheibe quasi verwendet werden kann, mit einer kleinen Dämpfung. Die Herausforderung, Photovoltaik quasi unsichtbar in Architektur zu integrieren, hat das Team um Dr. Ursula Wiesen vom Fraunhofer ISE und Professor Michael Grätzel vom EPFL mit transparenten Perovskit-Solarzellen gemeistert. Die Fassadenmodule sind dimmbar und lassen sich je nach Lichtbedarf von durchsichtig zu lichtundurchlässig schalten. Ermöglicht wird dies durch Resonanzeffekte im Perovskit-Material. Die Steuerung wird elektrisch durchgeführt. Diese Module erreichen einen Wirkungsgrad von 13% bei voller Transparenz, also rund doppelt so viel wie bei vorherigen Versuchen. Im ersten Großtest an der neuen Messe Stuttgart blieb die Lichttransmission hoch, während gleichzeitig Strom für die Klimatisierung erzeugt wurde. Unterschiedliche Farbschichten sind durch Dotierung steuerbar, was die gestalterische Freiheit für Architekten natürlich unglaublich erhöht. Man kann hier Photovoltaik an und in das Gebäude bringen, ohne dass es in irgendeiner Art auffallen würde. Dr. Wiesen betont, dass diese Lösung gerade in urbanen Räumen zu einer massiven Senkung des CO2-Ausstoßes führen kann. Und es gibt auch schon Interessenten, Unternehmen wie Deutsche Bahn und Zürich Versicherung prüfen derzeit eine Integration in neue Firmengebäude. Also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das sind im Grunde genommen Fensterscheiben, könnte man dümmlicher sagen, durch die man durchgucken kann, ist ja üblich, und die man aber gleichzeitig auch umschalten kann auf undurchsichtig. Und egal, in jedem dieser Zustände erzeugen sie auch noch Strom aus dem Sonnenlicht. Finde ich eine tolle Lösung. Und wieder KI. Siemens Mobility, die Deutsche Bahn und die TU Berlin haben einen langen Streckenversuch mit einem vollständig automatisierten Güterzug durchgeführt. Die KI-gesteuerte Lok fuhr über 1000 Kilometer quer durch Europa und könnte Logistik und Schienenverkehr transformieren. Die Automatisierung des Güterverkehrs auf der Schiene galt lange als Zukunftsmusik, wird aber Nun konkret. Bei einer Testfahrt von Hamburg über München nach Verona wurde der gesamte Zug mittels KI und Sensortechnik selbstständig gesteuert. Das System entwickelte Siemens Mobility zusammen mit der Arbeitsgruppe um Professor Markus Maurer von der TU Berlin. Überwacht wurde der Test von der Deutschen Bahn. Der Zug nutzte LIDAR, Radar, Kameras und Positionssensoren zur Geländeerkennung, kombinierte diese Daten mit Echtzeitinformationen vom europäischen Zugleitsystem ECCS und konnte ohne menschliches Eingreifen sicher bremsen, beschleunigen. Die KI wertete in Echtzeit Millionen Verkehrsdaten aus und lernte unterwegs. Ein Zwischenfall mit einer unerwarteten Baustelle wurde souverän und autark gelöst. Die Bahngesellschaften bewerten nun EU-weit, wie diese Technik zur Verflüssigung von Lieferketten beitragen könnte, da der Güterverkehr exponentiell wächst. Die Macher betonen, dass Sicherheit höchste Priorität habe und alle Entscheidungen durch Notfallsteuerungen abgesichert sind. Ich werde fast jeden Tag gefragt, ob ich über WhatsApp zu erreichen bin. Und ich werde jedes Mal sagen, nein, ich mag das nicht. Ich habe noch nie etwas mit oder über WhatsApp gemacht. Gut, jetzt ein Beitrag, aber das ist was anderes. Denn aus meiner Sicht birgt WhatsApp zahlreiche Datenschutzrisiken und war ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder in Datenschutzvorfälle verwickelt. Mal zu den zentralen Datenschutzrisiken. WhatsApp sammelt eine große Menge an Metadaten, zum Beispiel wer, wann, mit wem kommuniziert, Standortdaten, Gerätetype, Kontaktlisten und teilt sie mit anderen Unternehmen der Meta-Gruppe, Facebook, Instagram und so weiter. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt zwar Nachrichteninhalte, nicht jedoch Metadaten. Diese Metadaten reichen aus, um detaillierte Nutzerprofile zu erstellen. Die Integration von Meta-AI in WhatsApp verschärft das Datenschutzproblem. Unterhaltungen mit der KI sind nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Die Integration erfolgt ohne aktive Zustimmung der Nutzer. Das Deaktivieren ist aktuell nicht möglich und es ist auch unklar, wie Meta AI Nutzerdaten weiterverarbeitet und nutzt. Die automatische Synchronisierung des Smartphone-Adressbuchs führt dazu, dass auch Daten von Personen, die WhatsApp gar nicht nutzen, also so wie ich zum Beispiel, verarbeitet werden. Diese Weitergabe ist insbesondere im europäischen Rechtsraum kritisch und rechtlich umstritten. Unternehmen, die WhatsApp beruflich einsetzen, riskieren Abmahnungen, da oft keine ausreichende Einwilligung der betroffenen Personen vorliegt und Auftragsverarbeitungsverträge fehlen. Relevante Vorfälle und Skandale. Jetzt Stand 2025. Eine DSGVO-Strafe in Höhe von 225 Millionen Euro wurde gegen WhatsApp verhängt. Grund war vor allem mangelnde Transparenz bei der Datenweitergabe an andere Meta-Unternehmen sowie unzureichende Informationen der Nutzer über Datenverarbeitung und Zweck. Der Ex-Sicherheitschef klagt gegen Meta. Rund 1500 WhatsApp-Mitarbeiter sollen unprotokollierten Zugriff auf sensible Nutzerdaten, darunter IP-Adressen, Standort- und Kontaktdaten gehabt haben. Es gab kein vollständiges Dateninventar und keine effektive Überwachung von Datenzugriffen. 2025 meldete WhatsApp ein Datenleck, bei dem etwa 6 Millionen Telefonnummern gestohlen wurden. Naja, die sind noch da, die Telefonnummern, sondern sie wurden quasi unerlaubt kopiert. Die genauen Umstände sind bisher nicht vollständig geklärt. Kritisch ist außerdem die mögliche Nutzung von WhatsApp-Daten durch Meta zur Verbesserung des KI-Trainings, was zu Widerspruchsverfahren und gesellschaftlichen Debatten geführt hat. Empfehlungen, naja, Nutzung restriktiver Datenschutzeinstellungen und regelmäßige Kontrolle auf neue Funktionen. nach Möglichkeit Alternativen wie Signal oder Threema nutzen, die sich stärker auf Privatsphäre und transparente Datenverarbeitung fokussieren. Vorsicht bei der Weitergabe sensibler Daten über den Messenger, insbesondere im beruflichen Kontext. Die Datenschutzproblematik bei WhatsApp bleibt aktuell und entwickelt sich weiter, insbesondere mit zunehmendem Einsatz von KI-Funktionen. Gut, das kann ich natürlich nicht jedem so als meine Stichpunkte geben, der mich nach meinem WhatsApp-Zugang fragt. Aber ich wollte es zumindest mal aus meiner Sicht darstellen, warum nie und nimmer WhatsApp bei mir eine Rolle spielen wird. Und wenn ich irgendjemanden erwische, der meine Daten aus seinem Telefonbuch an WhatsApp freigegeben hat, werde ich ein Datenschutzverfahren einleiten. Man muss nämlich wirklich sagen, es ist unglaublich, was da passiert. Dass Leute, die nichts mit WhatsApp zu tun haben, nichts zu tun haben wollen und nie etwas zu tun hatten, dennoch in diesen Datenbanken auftauchen. Ja, es ist eine merkwürdige Welt. Und im Prinzip kann man nichts dagegen machen, außer es nicht mehr zu nutzen. Aber bring das mal den Menschen bei. 90% nutzen diesen, ja, unglaublichen Mist. So, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt muss ich noch die Sache schneiden und sehen, dass ich sie auf den Server bringe, damit ihr alle zuhören könnt, euch ärgern könnt über meine Meinung zu WhatsApp, aber vielleicht auch ein kleines bisschen nachdenkt, ob es wirklich wichtig ist, ob wir wirklich das alles brauchen, ob wir so viele Kommunikationswege überhaupt in irgendeiner Art benötigen. Manche Menschen zerreißen sich ja mit ihren ganzen, für mich asozialen Netzwerken. Asozial nicht, weil die Leute daran teilnehmen, sondern weil die Netzwerke als solches nicht als sozial bezeichnet werden können, aus meiner Sicht. Naja, fertig mit Meckern. Wir machen hier an dieser Stelle Schluss und ich werde nächsten Monat natürlich wieder da sein. Ich habe da keine irgendwelchen Einschränkungen. Und ich denke mal, dass auch nächstes Mal, naja, ich weiß es noch nicht. Geplant hatte ich eigentlich, weil ich so viele Fragen bekomme, mal etwas über Ukraine, Krieg, Aufrüstung und so weiter zu machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich von den Zuhörern hier auch gewünscht wird. Es ist sicherlich eine andere Betrachtungsweise dieser Krieges, dieses verbrecherischen und menschenmordenden Krieges, aber keine politische, sondern eine, naja, aus Sicht eines, sagen wir mal, über den Dingen stehenden. Damit will ich mich nicht erheben, sondern will nur sagen, dass ich meine Denkweise für die Beurteilung und für die Darstellung mal aus meinem täglichen Umfeld herausgelöst habe und mal etwas abstrakter die Sache angehe. Ich habe den Text dafür fertig. Ob ich mich traue, erfahrt ihr das nächste Mal. Aber vielleicht höre ich ja auch von dem einen oder anderen etwas, ob das hier hineinpasst. Denn dieser Krieg mit all seinen Sachen ist ein technisches, ist ein Computerthema, könnte auch ganz computerisiert werden. Naja, gut, so viel nicht. Ich wünsche jetzt eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass es ein schöner Herbst wird und dass wir uns das nächste Mal gesund und munter wiederhören. Bedanke mich bei allen Spendern, die uns geholfen haben, über dieses Sommerloch hinwegzukommen und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und zuhören. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.